Die neue Episode von BTO 2.0 beginnt in wenigen Sekunden. Ein kurzer Hinweis noch. Alle früheren Folgen von Beyond the Obvious finden Sie ab sofort wieder auf der Website von Dr. Daniel Stelter. think-bto.com. Alle Folgen ganz frei verfügbar unter think-bto.com.
Hier ist BTO, Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir ganz anders auf das Thema Zins und Inflation. Und zwar nicht nur kurzfristig, also auf letzten paar Jahre bezogen, sondern über Jahrhunderte hinweg. Mein Gesprächspartner hat in einer intensiven Studie analysiert, wie sich Zinsen und Inflationsraten über 700 Jahre hinweg entwickelt haben und hat festgestellt, erstens, Zinsen und Inflationsraten sind strukturell gefallen und zweitens, es gab zwischendurch immer wieder längere Phasen außergewöhnlich tiefer Zinsen, die dann aber abrupt zu Ende kamen mit deutlichen Gegenreaktionen. Und die Frage wird sein, was steht vor uns? Setzen wir den Trend zu immer tieferen Zinsen weiter fort oder droht eine entsprechend abrupte Kehrtwende? Das ist das Thema des heutigen Podcasts. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious 2.0.
Am letzten Sonntag war ich im ARD-Presseclub zu Gast. Titel der Veranstaltung: Erst Niedrigzinsen, jetzt Inflation. Wie bedroht ist unser Wohlstand? Ich habe die Gelegenheit genutzt, einige meiner Grundüberzeugungen darzulegen.
Die EZB hat sich selbst in eine Sackgasse manövriert. Und übrigens die US-Notenbank auch ein bisschen. Wir haben seit Jahrzehnten eigentlich schon vor die EZB es gab, haben die Amerikaner es gemacht, auf jede Krise in den Finanzmärkten, in der Wirtschaft reagiert mit noch mehr billigem Geld, mit noch mehr Liquidität. Im Klartext haben die Notenbanken immer Spekulanten gerettet. Die haben belohnt, die Leute mit Schulden arbeiten. Das Ergebnis der ganzen Sache ist, dass wir heute weltweit so viel Schulden hatten wie noch nie in der Geschichte. Das heißt, sie haben ein Signal gegeben, Verschuldung lohnt sich und haben deshalb die Schulden immer höher getrieben. Dass wenn jetzt die Zinsen steigen, haben die Schuldner alle ein Problem und wir kriegen eine richtig schwere Krise. Das zweite ist die Vermögenspreise. Ich habe es am Beispiel gebracht der deutschen Immobilien. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, in den letzten 10 Jahren können Sie über 50%, über die Hälfte des Kursanstiegs an den US-Börsen alleine erklären mit der Bilanzsumme der US-Notenbank. Wenn jetzt also Geld knapper wird, haben wir das Problem, die Schuldner bekommen Probleme und die Vermögenspreise fallen. Dann sagen wahrscheinlich einige Zuschauer, richtig so, sollen die Reichen doch verlieren, kann man auch argumentieren. Das Problem an der ganzen Sache ist, diese Vermögenspreise sind ja nicht so alleine, sondern daneben stehen noch Schulden. Die Leute haben ja einen Kredit aufgenommen, um die Wohnung zu kaufen. Wenn also die Vermögenspreise fallen, kommen die Schuldner unter Druck und dann haben sie eine Abwärtsspirale. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Die EZB und auch die US-Fed eigentlich, die kann nicht viel machen, die sind in der Sackgasse. Wenn sie die Zinsen erhöhen, kriegen Sie eine Krise. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, jetzt gibt es fundamentale Faktoren, die dafür sprechen, dass wir mehr Inflation bekommen. Klimaschutzpolitik, Ölpreise, demografische Entwicklung. Und dann können die Notenbanken nicht mehr reagieren. Und dann ist in der Tat das Risiko groß, dass die Inflation Dauergast wird, und zwar zu höheren Raten.
Vielleicht habe ich mich mit dem Thema des Dauergastes Inflation etwas aus dem Fenster gelehnt. Aber, wie es meine Art ist, habe ich natürlich vorher überlegt, was ich denn sagen möchte. Und deshalb ganz kurz die Kernthesen meiner Vorbereitung. Meine Grundüberzeugung ist, wir in Deutschland brauchen eine Strategie für die vor uns liegende Dekade sinkenden Wohlstands, um nicht zu sagen der Wohlstandsvernichtung. Denn unser Wohlstand ist aus verschiedenen Gründen sehr gefährdet. Und die Geldpolitik der EZB ist hier nur ein Grund von vielen. Dort blicken wir zunächst auf die Geldpolitik. Aus meiner Sicht rächt sich die Geldpolitik der letzten Jahrzehnte. Natürlich haben wir tiefe Zinsen nicht nur gehabt als Folge der Geldpolitik, was wir gleich diskutieren werden mit unserem Gesprächspartner, aber die Notenbanken haben einen erheblichen Beitrag geleistet, dass die Zinsen immer tiefer gefallen sind. Denn sie haben, wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich immer wieder festgestellt hat, asymmetrisch reagiert. Was meint man damit? Wann immer eine Krise war, sei es an den Finanzmärkten, sei es in der Realwirtschaft, haben die Notenbanken, angeführt von der US-Notenbank Fed, die Zinsen gesenkt und Liquidität in die Märkte gepumpt. Im Nachgang haben sie die Zinsen aber nicht wieder ausreichend erhöht und vor allem auch die Liquidität nicht eingesammelt. Die Folge, wie oft hier diskutiert, überproportional steigende Vermögenspreise und zugleich ein enormer Anreiz zur Verschuldung. Und dies privat wie auch staatlich. Das heißt, durch ihre Rettungsmaßnahmen haben die Notenbanken letztlich das Problem immer mehr verschärft und quasi die Krisenanfälligkeit des Systems erhöht. Die Notenbanken haben sich und uns in eine Sackgasse manövriert. In Europa kommt als zweiter Punkt noch hinzu, die nach wie vor ungelöste Eurokrise. Und das wird besonders teuer für Deutschland. Ich erinnere daran, dass Studien zeigen, dass der Euro keine funktionierende Währungsunion ist. JP Morgan hat mal vorgerechnet, dass eine fiktive Währungsunion von allen Staaten der Welt, die mit dem Anfangsbuchstaben M anfangen, also von Mexiko über die Mongolei bis nach Mauritius, mehr wirtschaftlich miteinander gemein haben als die Mitgliedsländer des Euro. Dies zeigt sich an der divergierenden Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Ländern, an steigenden Schulden und natürlich an den Target 2 Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Wir müssen uns eingestehen, den Euro gibt es nur noch dank der EZB, dank ihrer Politik der tiefen Zinsen und der massiven Wertpapierkäufe. Deshalb ist es auch undenkbar, dass der Euro einen deutlichen Anstieg der Zinsen überleben würde. Außer es kommt zu einer vollständigen Schulden- und Transferunion. Wie wir wissen, war es immer das Ziel von Frankreich, Italien und einigen anderen Staaten, genau eine solche Schulden- und Transferunion zu realisieren. Und sie sind auf dem Weg dahin schon sehr weit gekommen. Letztlich nimmt die Politik der EZB diese Schulden- und Transferunion mit ihren Maßnahmen bereits vorweg. Denn sie begünstigt eine Kapitalflucht nach Deutschland. Sie begünstigt den Aufbau der Target-2-Forderungen, die, wie wir wissen, letztlich wertlos sind für uns. Und vor allem führt sie dazu, dass die Politik Deutschlands immer mehr folgen muss. Und unsere Politiker leisten leider keinen Widerstand. Wir wissen aus der Lektüre der Wahlprogramme, dass Parteien wie die SPD und die Grünen das sogar ausdrücklich wollen. Und wenn wir ehrlich sind, die anderen Parteien wehren sich nicht richtig dagegen. Problem? Zum einen ist es eine massive Vermögensverschiebung aus Deutschland hinaus in die anderen Länder. Was ich persönlich ungerecht finde, sind doch die anderen deutlich vermögender, die Privathaushalte, relativ zur Wirtschaftsleistung. Und zum anderen, perspektivisch dürfte es zu einer Überforderung bei uns führen, weil wir vor erheblichen Problemen stehen. Ich denke an das Thema Strukturwandel in der Automobilindustrie und eigentlich in allen Schlüsselindustrien aufgrund der Klimapolitik. Letzter Punkt. Wir wissen aus der Geschichte, dass Transferunionen so oder so nicht funktionieren, weil irgendwann die Zahlenden nicht mehr wollen und nicht mehr können, aber zugleich die Empfänger nie zufrieden sind, weil es nie genügt. Man denke an die über 100-jährige Währungsunion in Italien zwischen Nord- und Süditalien, die letztlich die Unterschiede eher vertieft hat, statt sie zu schließen. Es gibt darüber hinaus als dritten Punkt strukturelle Gründe für eine Rückkehr der Inflation. Denn was bisher deflationär gewirkt hat, tut es nicht mehr. Ich denke an die Demografie, hatten wir im Podcast. Ich denke an Deglobalisierung. Ich denke an den Wandel in China, dass dort die Bevölkerung stark sinkt und China auch aufhört, auf ein exportorientiertes Wirtschaftssystem zu setzen. Und die billige Energie ist ganz klar Geschichte. Einfach deshalb, weil es politisch erwünscht ist, weltweit Energie teurer zu machen. Also dreht sich alles um und wir bekommen einen strukturellen Preisdruck. Die Klimapolitik, das war mein vierter Punkt, ist natürlich der ultimative Inflationstreiber. Wir alle wissen, Energie, vor allem Zugang zu billiger und stabiler Energieversorgung, bedeutet Wohlstand. Billige Energie bedeutet mehr Wohlstand. Sobald Politik Energie verteuert, haben wir genau einen Effekt, der wohlstandsmindernd wirkt. Denn, auch das haben wir im ARD-Presseclub diskutiert, es wirkt ja nicht nur an der Tankstelle und beim Heizen, sondern es wirkt überall. Dünger wird teurer, Transport wird teurer. Im Prinzip ist es ein Kostenschock, der sich durch die ganze Wirtschaft zieht. Hinzu kommt, aus meiner Sicht, der Klimaumbau droht die deutsche Wirtschaft zu überfordern und führt selbst im besten Szenario zu einem Verlust an Arbeitsplätzen. Auch das ist ein Wohlstandsverlust. Damit kommen wir zu meinem fünften Punkt, nämlich zur entscheidenden Parallele. Meines Erachtens haben wir eine Parallele zu den Jahren 1965 bis 1985. Auch damals dachte man, es handelte sich um ein vorübergehendes Phänomen, dass die Preise steigen. Dann gab es externe Schocks, den Ölpreis, so wie heute die Klimapolitik. Und die Geldpolitik blieb locker, vor allem deshalb auch, weil die US-Notenbank weiter sicherstellen wollte, dass der US-Staat sich günstig verschulden konnte. Die Staatsausgaben waren damals wie heute hoch. Und die Notenbanken, wie gesagt, dachten, ach, das wird schon vorübergehen. Wir wissen, es war nicht so. Und als es dann Inflationsraten gab und sie immer stabiler wurden, dann war der Preis, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, eine schwere Rezession. Und damit sind wir bei der heutigen Situation. Wir haben im Prinzip heute eine ähnliche Situation wie damals. Und vor allem haben wir das Problem, dass die Notenbanken aufgrund der hohen Vermögenspreise, der hohen Verschuldung und in Europa aufgrund der ungelösten Eurozonenproblematik nicht entsprechend reagieren können. Sie hoffen darauf, dass es temporär ist, weil sie eigentlich nichts machen können. Denn sobald sie anfangen, die Zinsen zu erhöhen, das habe ich in meinem Sonderpodcast zur Fed-Politik auch schon erklärt, droht natürlich ein entsprechender Einbruch bei den Vermögenspreisen und die Schuldner kommen unter Druck. Deshalb war mein Appell in der Sendung, und es bleibt es heute noch, wir brauchen dringend eine Politik, die den deutschen Wohlstand sichert. Wir brauchen Maßnahmen für eine bessere Geldanlage. Wir brauchen mehr Eigentum an Immobilien. Wir brauchen international diversifizierte Aktien- und Infrastrukturanlagen. Wir sollten uns da am norwegischen Staatsfonds orientieren. Wir sollten auch aufhören, vom Sparen zu reden. Wer in einer überschuldeten Welt der Gläubiger ist, ist der Dumme. Wir sollten also anfangen, entsprechend auch mehr im eigenen Land zu investieren und wir sollten die Bürger entlasten. Vor allem ist es höchste Zeit, uns ehrlich zu machen und aufhören zu glauben, wir könnten mit unserem Geld die EU oder den Euro in Anführungsstrichen retten. Denn wir brauchen echte Reformen und einen intelligenten Weg, mit den Schulden umzugehen. Mein Vorschlag bleibt, ein Schuldentilgungsfonds auf EU-Ebene, bei dem wir mitmachen, statt dauerhafte Transfers. Problem des Ganzen, das setzt ein entsprechendes Verständnis und Handeln der deutschen Politik voraus. Leider ist das nicht in Sicht. Warum ist denn Inflation überhaupt wieder ein Thema? Die konkreten Zahlen sind nicht erfreulich. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex um 5,1% im Vergleich zum Vorjahr. Der oft beschworene Basiseffekt, also die Frage, dass die Mehrwertsteueranhebung daran schuld war, der ist nicht eingetreten, denn sonst hätte die Inflationsrate im Januar deutlicher sinken sollen. Dieser für viele enttäuschende Anstieg der Inflation auch Anfang Januar macht die Anhebung von Prognosen für das ganze Jahr nötig. Die Deutsche Bank hat beispielsweise ihre Prognose für Deutschland auf einen Jahresdurchschnitt von 4,2% angehoben. Dafür müsste aber die Inflationsdynamik, also der durchschnittliche monatliche Anstieg der Inflation, in diesem Jahr nur noch ungefähr auf der Hälfte des Niveaus des Vorjahres liegen. Die Bundesbank ist noch optimistischer. Im Dezember 2021 hatte sie eine Inflation von 3,6% für dieses Jahr prognostiziert. Dazu müsste nun die monatliche Rate ab Februar auf ein Drittel des Durchschnitts von 2021 fallen. Davon kann man nicht ausgehen. Wahrscheinlich dürfte die Inflation im Jahresdurchschnitt eher über 5% liegen als bei 3,6% liegen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Eurozone. Optimisten verweisen darauf, dass die Rohstoffpreise sich dieses Jahr nicht mehr genauso erhöhen werden wie im vergangenen Jahr. Außer es gibt doch einen Krieg in der Ukraine, was wir alle nicht hoffen wollen. Dass die Inflationsrate in diesem Jahr weiter hoch bleibt, obwohl die Rohstoffpreise vermutlich nicht weiter steigen werden, solange es keinen Krieg gibt mit der Ukraine, liegt daran, dass sich die höheren Rohstoffpreise jetzt durch die Produktionsketten quasi fressen und über Zweitrundeneffekte zu höheren Preisen von Fertigprodukten führen. So stiegen die Erzeugerpreise in Deutschland um 24,1%, was sicherlich sehr viel ist. Und das wird sich irgendwie auch auf die Konsumentenpreise in den kommenden Monaten durchschlagen. Das Ganze übrigens vor dem Hintergrund eines nicht gerade hohen Wachstums. Im letzten Quartal 2021 wuchs die Eurozone nur um 0,3%. Wir haben es also zu tun mit dem Szenario einer Stagflation, also steigender Preise ohne entsprechenden wirtschaftlichen Wachstum. Auch das übrigens eine Parallele zu den 70er und 80er Jahren. Fassen wir zusammen. Es könnte gut sein, dass wir vor einem Regimewechsel stehen. Faktoren, die in der Vergangenheit eher dazu geführt haben, dass Preise nicht gestiegen sind, dass die Inflation tief war, kehren sich um. Ich habe es bereits angesprochen, die Demografie, die Globalisierung, die Rolle Chinas. Hinzu kommt, dass wir es mit einer beispiellosen Lockerung der Fiskalpolitik und einer Änderung der Geldpolitik im Zuge der Corona-Krise zu tun hatten. Letztlich haben wir erlebt, was man Helikoptergeld nennt, nämlich die Finanzierung von Staatsausgaben durch die Notenbanken. Laut Lehrbuch ist das eigentlich der wichtigste Hebel, wenn man Inflation erzeugen möchte. Hinzu kommt die bereits angesprochene Politik gegen den Klimawandel, die wie ein langsamer, negativer Angebotsschock wirkt. Denn die Einbeziehung der CO2-Emissionen in die Produktionspreise muss natürlich inflationär wirken. Und da dies Haushalte mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig stark trifft, das war ja auch Thema im ARD-Presseclub, wird eine erhebliche staatliche Unterstützung erforderlich sein. Auch das ist letztlich nichts anderes als Rückenwind für die Inflation. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie muss man das im historischen Kontext sehen? Machen wir einen Fehler, weil wir quasi kurzfristig auf die heutigen Entwicklungen schauen und nicht längerfristig betrachten, was mit Inflation und mit Zinsen passiert? Und da ist es interessant, dass es eine Studie gibt, die bereits für großes Aufsehen gesorgt hat. So titelte im Januar 2020 die Welt: 2% Negativzinsen könnten in Zukunft zur Normalität werden. Und die Zeit schrieb: Der Zins kommt nicht zurück. Doch was stand in dieser Studie? Die Studie stellte fest, dass der Realzins, also die Differenz von nominaler Verzinsung und Inflation, nicht erst seit dem 20. Jahrhundert im Sinkflug ist. Vielmehr lässt sich seit mindestens 500 Jahren ein Rückgang der realen Verzinsung feststellen. Schreibt man diesen Trend der letzten 500 Jahre fort, so wird es für die kommenden Generationen zur Normalität, etwas dafür zu bezahlen, wenn sie Geld auf dem Konto haben. Im Jahr 2100 könnten, so damals die Zusammenfassung der Welt, Negativzinsen in Höhe von 2% eher die Regel als die Ausnahme sein. Der Zeit war es sehr wichtig zu betonen, offensichtlich ist es falsch, der Geldpolitik die Schuld an tiefen Zinsen zu geben. Auch Frau Lagarde sei unschuldig. In Wirklichkeit wäre es eben ein Trend, für den die Notenbanken nichts können. Marc Schieritz, der Autor bei der Zeit, ging sogar noch einen Schritt weiter und schrieb auf Twitter, dass er nicht verstehen würde, warum überhaupt jemand einen risikofreien Realzins bekommen sollte, der größer als Null ist. Nach dem Motto, niemand hat Anspruch auf Zinsen. Ich persönlich sehe das etwas anders, denn zum einen gibt es nichts Risikoloses, auch Staatsanleihen sind letztlich nicht risikolos. Und das Zweite ist, es gibt natürlich doch eine Zeitpräferenz, eine ökonomische. Denn es ist doch ganz klar, angesichts der Tatsache, dass wir alle nicht ewig leben, gibt es eine Logik dafür, dass man Geld, das man heute hat, höher bewertet als Geld in der Zukunft, beziehungsweise, dass man für einen Konsumverzicht, in dem man spart, entsprechend auch honoriert werden möchte. Und das ist eben der Zins. Ich fand das Thema jedenfalls so spannend und gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, dass ich mir gedacht habe, statt jetzt weiter über die Studie zu reden, wäre es doch vernünftiger, mit dem Autoren der Studie zu sprechen. Hier ist er, Paul Schmelzing.
Paul Schmelzing lehrt an der Yale School of Management und hat nach seinem Studium an der renommierten London School of Economics an der Harvard University mit Daten der Bank of England über Inflations- und Zinstrends der letzten Jahrhunderte seine Doktorarbeit verfasst.
Sehr geehrter Herr Dr. Schmelzing, ich freue mich außerordentlich, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, im Podcast dabei zu sein.
Herr Dr. Schmelz, Sie sind nicht der erste Deutsche, der in den USA aktiv ist als Ökonom, mit dem ich spreche für diesen Podcast, aber Sie sind der erste, der in die Archive eingestiegen ist in seiner Arbeit. Und zwar, was Sie machen, ist ja, ich würde mal fast sagen, Wirtschaftsgeschichte, und Sie haben sogar, glaube ich, 700 Jahre Zinsgeschichte angeschaut. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen was erzählen, wie Sie darauf gekommen sind und was dabei rausgekommen ist bei dieser Archivarbeit.
Ja, ich habe seit meinen Bachelor-Tagen habe ich mich auf Wirtschafts- und Finanzgeschichte spezialisiert. Und die Zinsthematik war das Thema meiner Doktorarbeit in Harvard. Und es war natürlich motiviert durch die jahrelange Diskussion um die außerordentlich niedrigen Zinssätze seit der 2008-Finanzkrise und wie darauf die monetäre Politik reagieren sollte, wie Fiskalpolitik darauf reagieren sollte. Also es war inspiriert von den großen Makrodiskussionen unserer Zeit, mit dem ich dann einen historischen Ansatz in meiner Doktorarbeit verfolgt habe.
Und jetzt haben Sie ja 700 Jahre Zinsgeschichte angeschaut, und soweit ich die Studie verstanden habe, kommen Sie mit ein paar interessanten Aussagen um die Ecke. Zum einen kommen Sie mit der Aussage um die Ecke, es gab schon früher Phasen sehr, sehr tiefer Realzinsen. Das wäre also nicht das erste Mal. Und Sie haben aber auch eine Tendenz ausgemacht, dass im Prinzip es über die Jahrhunderte immer tiefer wurde. Ich weiß nicht, vielleicht können wir darauf ein bisschen eingehen. Also erstmal ist es nicht ungewöhnlich. Wie viele Phasen von tiefen Zinsen haben wir denn gehabt in den letzten 700 Jahren?
Wahrscheinlich ist die Mehrzahl ihrer Zuhörer auch aufgewachsen in einer Phase kurz vor den Oil-Schocks, vor den 70er, 80er Jahren und aufgewachsen mit einer Phase, wo die Zinssätze zwischen 3% und 5% fluktuiert haben. Dann kam der große Inflationsschock der Oil-Schocks in den 70er, 80er Jahren. Und der Bias, die implizierte Annahme ist immer, das normale Zinslevel ist zwischen 3% und 5% vor den Oil-Schocks, und irgendwie müssen wir versuchen, durch irgendwelche Policy-Maßnahmen oder irgendwelche fiskalischen Maßnahmen wieder auf dieses normale Level zurückzukehren. Und es zeigt sich, dass auch das die implizite Annahme eines Großteils der wissenschaftlichen Studien heutzutage ist. Also ob es die Finanztheorie ist, ob es die Wirtschaftsökonomie ist, die also dieses große Konzept der sogenannten Steady State, der normalen Zinsrate entwickelt hat über die Jahre, wo also immer die fundamentale Annahme ist, dass es ein normales Level an globalen Zinssätzen gibt, die also in einem bestimmten Rahmen über oder unter der Wachstumsrate sich traditionell bewegt, und dass also durch irgendwelche ungewöhnlichen Entwicklungen in den 1980er Jahren ein fallender Trend bewirkt worden ist, der also ganz ungewöhnlich seit 3 Jahrzehnten uns begleitet und den wir durch irgendwelche Maßnahmen versuchen müssen zu korrigieren. Und als Wirtschaftshistoriker hat es mich immer gewundert, dass man sich also auf einen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren konzentriert und dadurch und auf dieser Basis diese großen monetären und fiskalischen Policy-Implikationen ableitet. Das ist immer unbequem für einen Wirtschaftshistoriker, auf so einer kurzen Datenbasis solche großen Konsequenzen zu basieren. Und deswegen hat mich das schon im Doktoratsstudium sehr gestört, dass man also nicht den langfristigen Verlauf sich wirklich mal anschaut und das in den Kontext setzt. Denn es kann ja durchaus sein, dass eben die 50er und 60er Jahre der große Ausreißer waren und eben nicht die Zeit seit den 1980er Jahren. Und diese Perspektive bekommt man eben erst, wenn man eben die Datenbasis deutlich erweitert. Vielleicht habe ich das dann ins Extreme getrieben und habe eben gesagt, dann schaue ich mir eben wirklich die Zeitreihe an, soweit es überhaupt möglich ist. Und es stellt sich eben heraus, dass der früheste Zeitpunkt, den man wirklich bemessen kann, wo man wirklich einsteigen kann in die Sovereign Debt Markets, also in die öffentlichen Zinsraten, ist das 14. Jahrhundert. Weil im 14. Jahrhundert die ersten liquiden Voluntary Debt Markets sich entwickelt haben in den italienischen Stadtstaaten Venedig, Florenz, Genua, und die Finanzhistorie traditionell diese drei Stadtstaaten ausmacht als die ersten Entwickler des modernen Staatsschuldenkonzepts. Und es stellt sich heraus, dass man eben tatsächlich mit genug Ausdauer und mit genug Willen in die Archive zu gehen und sich staubige alte Akten anzuschauen, kann man das rekonstruieren. Und das war das Thema dann meiner Doktorarbeit.
Aber wenn wir jetzt nochmal anschauen, also Sie haben ja sie ein paar hundert Jahre angeschaut, ich meine 700 Jahre ist wirklich beeindruckend. Und Sie haben vorhin gesagt, ja, das ist Konzept, dass 3-4% Zins normal ist, das wäre nicht unbedingt so bestätigt von der Geschichte. Das muss man ganz auseinandernehmen. Also 3-4%, dann meinen wir jetzt Nominalzinsen oder meinen wir Realzinsen? Wir meinen Nominalzinsen.
Ich habe es auf beiden Basen natürlich, also sowohl real als auch nominal. Der Fokus derzeit ist natürlich hauptsächlich auf den Realzinsen, weil man sagt, also diese Finanztheorie, die konzentriert sich immer auf die Realzinsen, um eben den Inflationseffekt rauszumessen, der immer den nominalen Zinssatz einfach zum Großteil beeinflussen sollte. Und um wirklich den natürlichen Zinssatz herauszufiltern, schaut man sich die realen Zinssätze an. Aber meine Arbeit zeigt eben, dass sowohl die nominalen als auch die realen Zinssätze seit über 500 Jahren konstant fallen und insofern weit vor den 1980er Jahren. Und wie Sie eben gesagt haben, wir hatten lange Phasen von sehr niedrigen nominal und realen Zinssätzen im 16., im 17. Jahrhundert. Und insofern können wir also nicht nur diese Episoden im Detail jetzt studieren und uns anschauen, was war damals eigentlich der Auslöser für diese Phasen sehr niedriger Zinsen? Wie sind damals die Volkswirtschaften aus diesen Phasen der sehr niedrigen Zinssätze wieder herausgekommen? Und natürlich, was ich dann versuche, ist Implikationen abzuleiten für diese ganze fundamentalere Diskussion, was eigentlich Zinssätze per se für einen Trend haben, ob sie wirklich konstant sein sollten, ob sie mit der Wachstumsrate korrelieren sollten. Und ich versuche eben, das zu hinterfragen und zu suggerieren, dass viele dieser abstrakten Annahmen nicht wirklich in der langfristigen Geschichte sich so zeigen, wie es die Finanztheorie oft annimmt.
Jetzt haben Sie mir eigentlich ganz die Fragen gerade schon gesagt, die ich stellen soll. Das gehen wir auch gleich dann Reihen nach durch. Aber eine Frage habe ich dann doch noch vorher. Also ich kann mir vorstellen, dass die Daten bezüglich der Zinssätze für Staatsanleihen, dass die dokumentiert sind. Aber die Inflationsraten damals, ich meine, heute gibt es ja Warenkörbe und alles Mögliche. Wo haben Sie das festgemacht? Haben Sie dann irgendwelche, haben Sie den Brotpreis genommen oder wie wurde die Inflationsrate vor 700 Jahren, wie haben Sie die herausgefunden?
Ja, man kann genauso den Warenkorb im 15. oder 16. Jahrhundert bemessen. Und es gab vorige Generationen von Wirtschaftshistorikern, die sich viel mit Preistrends schon beschäftigt haben. Insofern habe ich da auch Sekundärliteratur nehmen können, die also ein bekannter Preishistoriker ist Bob Allen in Oxford, der sich seine ganze Karriere mit Preistrends beschäftigt hat und diese Warenkörbe über die Jahrhunderte gemessen hat. Und insofern konnte ich also zurückgreifen auf Inflationsreihen, die relativ gut und robust wirklich auf Jahresbasis die Preisveränderungen darstellen. Und die habe ich genommen. Und dadurch kann man eben auch die realen Zinssätze erstmals so genau messen.
Okay, dann kommen wir zu Ihren Fragen, die Sie gesagt haben. Ich glaube, die erste Frage war ja, wie kommt es dazu, dass die Zinsen sinken? Das war ja die erste Frage. Was hat früher eine Phase von Tiefzinsen ausgelöst und wie vergleicht sie das zu heute?
Also grundsätzlich, ich sage in dem Paper, dass wir im späten 15. Jahrhundert einsteigen. Wir kommen nach dem Schwarzen Tod, haben wir einen massiven globalen ökonomischen Schock. Dann haben wir eine Phase, etwa 100 Jahre, wo die ganze Weltwirtschaft im kompletten Chaos versinkt. So kann man es simplifizieren. Und es ist sehr, sehr volatile Finanzmärkte. Es ist hohe Ausfallraten von Krediten und es ist sehr, sehr turbulent. Aber dann steigen wir in eine Phase im späten 15. Jahrhundert ein, wo ich also den großen Turning Point in den globalen Zinssätzen festmache und sage, seit dem späten 15. Jahrhundert beginnt die Phase der konstant sinkenden Zinssätze. Durch alle Kriege, durch alle Epidemien, durch alle Hungersnöte und so weiter durch. Natürlich haben wir immer kurzfristige Schocks zu diesen Zinssätzen. Wir haben große Ausreißer nach oben, wenn Sie an die Napoleonischen Kriege denken, wenn Sie an den 30-jährigen Krieg. Natürlich haben wir da große, große Ausreißer nach oben, wie man es auch erwarten würde, wenn natürlich die Regierungen wie Dominosteine umfallen in ihrer Zahlungsfähigkeit. Aber jedes Mal, nachdem diese kurzen Schocks vorüber sind, steigen wir wieder ein in den fallenden Trend und wir erreichen ein Level, das eben unter dem Level liegt vor diesen kurzfristigen Schocks. Das versuche ich zu zeigen. Die Multimillion-Dollar-Question ist natürlich, was treibt diesen fallenden Trend über die Jahrhunderte? Ich habe zunächst in meiner Arbeit, habe ich mir die üblichen Verdächtigen angeschaut, die also jedes Mal genannt werden in den Arbeiten der letzten Dekade, der letzten 10 Jahre, die immer wieder vorkommen, wo sich ein Großteil der Diskussion herumbewegt. Zum einen fallende Wachstumsraten ist ein ganz dominanter Erklärungsansatz, dass also westliche Ökonomien immer schlechter darin werden, innovativ zu sein, wirklich die Wachstumsraten der 50er, 60er Jahre, die wir hatten, wieder zu erreichen, aus den verschiedensten Gründen. Die Wirtschaften sind einfach nicht mehr so produktiv wie früher. So. Also vergleiche ich meine Realzinsraten mit den Wachstumsraten seit der Renaissance und komme zu dem Schluss, dass also der ganze Wachstumsansatz nicht wirklich überzeugend ist, weil Wachstumsraten und Zinssätze sich über die Jahrhunderte hinweg in genau gegenteilige Richtungen bewegen und nicht in die gleiche Richtung, wie es Wachstumsmodelle annehmen. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Solow-Wachstumsmodell, das also direkt die Realzinsrate mit der Wachstumsrate korreliert. Und ich versuche eben zu zeigen, dass es über die Jahrhunderte hinweg, dass es da keine Korrelation gibt. Im Gegenteil, es geht in die entgegengesetzte Richtung.
Was heißt ein Gegensatz? Heißt ein Gegensatz heißt, wenn das Wachstum höher ist, das sind es tiefer?
Also man muss sich das so vorstellen, vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, spätes 18. Jahrhundert in England, sind die Wachstumsraten in westlichen Ökonomien quasi null. Ja? Oder sie fluktuieren um null.
Es gab ja keine Produktivitätszuwächse. Es war im Prinzip nur, wie viele Menschen arbeiten.
Genau,
im Prinzip.
Genau. Aber schon in dieser Zeit, wo wir also Wachstumsraten um den Nullpunkt haben, fallen die Zinsen konstant. Ja, also weit vor dem späten 18., Mitte 19. Jahrhundert haben wir bereits einen mehrjahrhundertjährigen Trendfall in den Zinsraten. Ja, und dann haben wir die industrielle Revolution. Die Wachstumsraten gehen von null innerhalb von eines Jahrhunderts, gehen sie hoch auf 3, 4, 5% real. Und die Zinssätze zeigen keinen großen Bruch während dieser industriellen Revolution. Also sie sinken kontinuierlich weiter in dem gleichen Ausmaß, wie sie schon vor der industriellen Revolution gefallen sind. Ja, und eigentlich würde man ja dann erwarten, nach den dominanten Modellen, dass also die Zinssätze steigen sollten, wenn sich die Wachstumsraten auch erhöhen. Ja, das wäre die Implikation dieser Modelle. Wir sehen aber das Gegenteil. Also die Zinsraten fallen, während die Wachstumsraten nach oben gehen. Und insofern versuche ich zu suggerieren, dass diese Modelle zwar im kurzfristigen Zeitraum, also wenn man sich nur den Business Cycle anschaut, mehrere Jahre von Rezession zu Rezession, mag es ein besserer Erklärungsansatz sein. Ja, also wenn wir jetzt nur die nächsten 3, 4 Quartale anschauen und uns überlegen, okay, wenn jetzt die Wachstumsraten nach oben korrigiert werden, dann sollten natürlich auch die Zinssätze steigen. Okay, in diesem kurzfristigen Zeitraum mag es plausibler sein. Im Großen und Ganzen ist es aber wenig plausibel.
Okay.
Der zweite große Erklärungsansatz ist die Demografie. Es wird sehr, sehr viel darüber geredet. Die Lebenserwartung hat sich natürlich drastisch erhöht über die letzten 200 Jahre und dann nochmal intensiviert in den letzten 2, 3 Generationen, wo also wirklich, man muss sich so vorstellen, bis zum 19. Jahrhundert reden wir von durchschnittlichen Lebenserwartungen um die 40 Jahre. Mhm. Und insofern, also jemand, der...
Ich würde mit Ihnen nicht mehr sprechen, 30 schon klar.
Ist, der gilt als alt, ja, mhm. Damals. Und heute reden wir natürlich von 80 plus Neugeborene heutzutage. Es ist also eine Verdopplung der Lebenserwartung innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums. Es ist ein wahnsinniger Bruch in der demografischen Entwicklung über die letzten 200 Jahre geschehen. Der Ansatz ist zu sagen, von dieser Literatur, okay, wenn man immer älter wird, muss man natürlich immer mehr sparen. Man hat heutzutage, kann man erwarten, dass man 20, 30 Jahre vielleicht sogar länger im Ruhestand verbringt und nicht aktiv arbeitet. Natürlich muss man dann die Zeit davor Geld ansparen und es nicht konsumieren. So, und wo legt man dann dieses Geld an? Man legt es an in Staatsanleihen, man legt es an in, je nachdem, wie risikofreudig man ist. Jedenfalls sollte das die Zinsen senken, weil natürlich mehr Kapital in diese Märkte fließt. Ja? Ist erstmal logisch und ich sage auch nicht, dass es komplett falsch ist. Nur das Problem ist, nochmal, auch in der demografischen Entwicklung korrelieren diese großen Brüche über die Jahrhunderte kaum mit den großen Brüchen in der Zinsentwicklung. Ja? Also selbst in der ganzen malthusischen Phase, wo wir ständig Hungersnöte, Katastrophen und fallende Lebenserwartungen sogar haben in manchen Phasen, 30-jähriger Krieg, wenn man sich das alles anschaut, wir haben fallende Zinssätze schon damals. Also auch in den Systemen ohne Sozialsystem, ohne große Pensionsfonds, ohne große private Haushaltsakkumulation, haben wir bereits fallende Zinssätze.
Das heißt aber auch, wenn Sie jetzt, also jetzt, ich hatte als in meinem Podcast zu Gast Charles Goodhart, das war so the Great Demographic Reversal, der gesagt hat, wenn jetzt die alle in die Rente gehen und wir quasi diesen Angebotsschock nicht mehr haben von China, weil in China die Erwerbsbevölkerung schrumpft, weil in Europa die Bevölkerung, also die Erwerbsbevölkerung schrumpft und mehr Ältere, die Abhängigkeitsquote hochgeht, weil mehr Ältere versorgt werden müssen, das wäre der Trendbruch. Da sagen Sie, naja gut, das ist eine plausible Theorie, aber vergleichbare Phasen der Vergangenheit, okay, ganz vergleichbar waren die nicht, aber so strukturell vergleichbare Phasen der Vergangenheit haben nicht gezeigt, dass das zur Umkehr führt beim Zinssenkungstrend.
Korrekt. Also Goodhart fokussiert sich auf diese sogenannte Dependency Ratio. Das heißt also die Relation zwischen Nicht-Arbeitenden und der arbeitenden Bevölkerung, um das ganz simpel zu sagen. So, glücklicherweise können wir auch diese Dependency Ratio lange zurückverfolgen. Goodhart fängt ja in den 1950er, 60er Jahren an mit seinen Zeitreihen und versucht eben daraus seine Theorien abzuleiten. Es gibt glücklicherweise viel Literatur, die uns es erlaubt, diese Dependency Ratio auch über lange Phasen eben wirklich zu rekonstruieren und uns anzuschauen. Wiederum ist eben das Problem für Goodharts Theorie, dass diese Dependency Ratio über lange Zeiträume nur sehr schlecht mit den Realzinsen korreliert.
Okay, also zweite Theorie ist auch futsch. Also auch jetzt die zweite Hoffnung für steigende Zinsen, die meine Hörer vielleicht haben, ist auch ein Weg. Was gibt es noch für Theorien, die Sie widerlegt haben?
Also worauf ich mich derzeit und das Paper ist natürlich relativ kurz und versucht nur so die Oberfläche sozusagen darzustellen. Ich schreibe derzeit ein Buch, das hoffentlich dann für das Publikum, das an den ganzen Details interessiert ist, das dann vollständig beschreibt. Der Erklärungsansatz, den ich am plausibelsten finde, zum einen haben wir einen technologischen Wandel, der ungefähr am Ende des 15. Jahrhunderts einsetzt, der also einen ganz spezifischen Bereich der Ökonomie vor allem beeinflusst, und zwar die sogenannte Capital Durability. Das heißt, der physische Kapitalstock, den muss man sich ja in der Renaissance oder im 16. Jahrhundert so vorstellen, wenn Sie eine Brücke bauen, wenn Sie also fixes Kapital einsetzen und investieren, beispielsweise ein Haus bauen, eine Proto-Fabrik bauen, was ist eben damals, oder eine Brücke, dann können Sie annehmen, diese Brücke hat eine Halbwertszeit von einem Jahr, vielleicht 2 Jahren, weil die technologische Situation ist, dass eben eine Brücke bricht zusammen nach 2 Jahren. Dann kommt ein Sturm, der fegt diese Häuser hinweg, diese Papphäuser oder diese Lehmhütten. Und dann muss der gesamte Kapitalstock ersetzt werden innerhalb von 2 Jahren, innerhalb von 3 Jahren. Und das impliziert, dass man eine enorme Nachfrage nach zu investierendem Kapital hat von der realen Wirtschaftsseite. Ja, weil man ständig den existierenden Kapitalstock ersetzen muss. Ja. Hinzu kommen natürlich ständige Kriege, Auseinandersetzungen. Wir haben eben die Situation im 15., 16. Jahrhundert, wird vor allem die Zivilbevölkerung, wird vor allem die Städte werden terrorisiert permanent durch Brände, durch Invasionen. Und ein militärisches Ziel ist einfach immer, den Kapitalstock zu vernichten, um den Gegner wirtschaftlich komplett zu ruinieren. Insofern, die Kapitalnachfrage steigt massiv, ist auf sehr, sehr hohem Level in dieser Zeit. Und zu diesem Zeitpunkt setzt aber ein technologischer Trend ein, der es möglich macht, den Kapitalstock immer länger am Leben zu halten, durch technologische Innovation. Wenn wir dann am 17., 18. Jahrhundert hinauskommen, dann hat das durchschnittliche Haus oder die durchschnittliche Brücke hält eben nicht mehr 2 Jahre, sondern 10 oder 15 Jahre, weil man eben dann mit Zement baut, weil man nicht mehr Lehmhütten baut und weil nicht mehr jedes Rathaus oder was alle 2 Jahre in Brand gesteckt wird von marodierenden Armeen. Insofern fällt das generelle Level der Kapitalnachfrage. Also im Jargon die Depreciation Rate fällt also nach unten. Ja, der Kapitalstock, man nimmt heute in vielen Modellen, nimmt man ja an, also 30, 40 Jahre oder so weiter, hält eine physische Anlage oder so weiter. Man musste eben im 17. Jahrhundert davon ausgehen, dass sie 2 oder 3 Jahre hält. So. Und wenn Sie heute am JFK Airport landen, dann fühlt sich das ja immer wie eine Zeitreise an in die 70er Jahre oder so weiter.
50er, würde ich sagen. Ich bin für mich 50er fast, ja.
Das ist das beste Beispiel, wie wir heute unseren Kapitalstock am Leben halten können, ohne ihn permanent ersetzen zu müssen.
Jetzt muss ich natürlich einhaken, weil eigentlich wäre ich natürlich da gerne später drauf gekommen, auf die Zukunftsaussichten. Aber jetzt, ich folge Ihnen, Sie sagen, es gibt strukturell eine abnehmende Kapitalnachfrage, weil wir besser investieren können als in der Vergangenheit. Jetzt würde ich die Frage aufwerfen, was wir an der Stelle, wie wir dann später drauf gekommen, jetzt haben wir ja aufgrund der Dekarbonisierung, haben wir jetzt ja einen Trendbruch bei dem Thema, weil das ganze Thema Klimaschutzpolitik bedeutet ja weltweit, dass wir einen Kapitalstock also künstlich verkürzen. Also ein Kohlekraftwerk in Deutschland oder ein Atomkraftwerk könnte noch 30, 40 Jahre laufen, problemlos, war auch vielleicht mal so geplant. Das verkürzen wir jetzt künstlich und ersetzen es durch neue, durch Windräder, Solar und so weiter. Das ist schon ein Investitionsschub. Also das habe ich auch im Podcast ein paar Mal schon mit auch Kollegen von Ihnen besprochen. Ist das so ein Szenario, wo Sie sagen könnten, naja, dieser Investitionsschub, diese Kapitalnachfrage, die könnte einen strukturellen Zinsanstieg bewirken?
Ich würde es darauf runterbrechen, inwieweit wir wirklich von produktivem Kapital hier reden, in das wir investieren und inwieweit das eher unproduktives Kapital ist. Also Sie können natürlich einen Haufen Geld investieren und wir haben ja seit 2008, seit der Finanzkrise, ein riesiges Fiskalprogramm in den meisten westlichen Ökonomien gehabt. Nur dieses Kapitalprogramm hat nicht wirklich die zugrunde liegende Wachstumsrate irgendwie beeinflusst. Und hat insofern auch nicht wirklich diese Kapitalstock-Dynamik irgendwie grundsätzlich oder strukturell scharf beeinflusst, würde ich sagen. Es bleibt abzuwarten, wohin sich jetzt diese Klimaökonomie genau entwickelt, ob wir wirklich ein neues IT-Zeitalter erleben werden, wo also wirklich bahnbrechende neue Innovationen wirklich diese Kapitalstock-Dynamik radikal umkehren. Ich bin aber skeptisch, dass wirklich dieser Klimasektor so fundamental, so grundlegend sein kann, dass man dadurch diese Jahrhunderte Jahre alten Trends radikal umkehren kann. Denn wir hatten diese großen vermeintlichen Innovationsschübe auch in der Geschichte. Und wie gesagt, es ist jedes Mal, zumindest seit 500 Jahren, dazu gekommen, dass wir eben zurück zu der fallenden Zinsrate zurückgekehrt sind.
Aber wissen Sie, wenn es so weitergeht, ich glaube, irgendeine Zeitung hat, glaube ich, in Deutschland geschrieben, anlässlich ihrer letzten Veröffentlichung, im zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts werden, keine Ahnung, weltweite Staatsanleihen alle negativen Zins haben. Und das habe ich gelesen und dachte mir so, ja, das ist eine Trendfortschreibung, aber ich könnte ja auch sagen, ist das eigentlich vernünftig? Weil jemand, der vernünftig ist, leiht sein Geld nicht dem Staat zu negativen Zins. Das ist ja heute, wissen Sie ja, jetzt heute auch von den Notenbanken beeinflusst, würde ich zumindest behaupten. Es wird auch durch die Regulierung beeinflusst, dass Lebensversicherungen und andere so investieren müssen. Aber ist es wirklich realistisch, das so vorzuschreiben oder wäre es nicht realistischer zu sagen, naja, wir nähern uns dann einem minimalst positiven Zins an und gehen nicht runter? Oder sagen Sie, nein, das Modell spricht dafür, dass es auch negativ sein wird in dem Umfang?
Also es ist natürlich plausibel zu sagen, warum soll jemand sein Geld zu minus 5% anlegen? Da muss er doch verrückt sein. Das Problem ist, 2006 oder 2007, wenn sie mit Leuten diskutiert haben und ihnen jemand gesagt hätte, die Policy Rates werden in 10 Jahren minus 1% sein oder minus 2%, dann hätte man sie auch für verrückt erklärt. Und die Leute hätten gesagt, das ist völlig unmöglich, dass jemals Notenbanken negative Zinsen verlangen werden. Das ist absolut absurd. Das geht schon aus der ökonomischen Theorie überhaupt nicht. Und heutzutage, hier sind wir, die allermeisten Notenbanken der Welt haben genau diese negativen Zinsen. Also wir sollten gerade mit Blick auf die letzten 10 Jahre, sollten wir vorsichtig sein mit diesen absoluten Statements und zu sagen, es wird nie dazu kommen. Also man hätte eigentlich erwartet, und ich hätte auch erwartet auf der Basis meiner Daten, dass man einen asymptotischen Verlauf dieser Zinsreihe sieht. Das heißt, dass man also eine stetige Abschwächung dieses Zinsabfalls über die Jahrhunderte messen kann. Das heißt also, dass wir im 20. Jahrhundert, je näher wir der Nulllinie kommen, also sich dieser Trendfall immer weiter abschwächt aus den plausiblen Argumenten, dass also Investoren immer weniger gewillt sind, wirklich für 0,5% oder für 25 Basispunkte irgendeiner Regierung Geld zu leihen. Das ist aber nicht das, was wir messen und was wir empirisch sehen. Wenn überhaupt, dann hat sich dieser Trendfall sogar leicht beschleunigt im 20. Jahrhundert, wenn wir es mit dem 17. oder 18. Jahrhundert vergleichen. Also es ist auf meiner Datenbasis zwischen 2 und 3 Basispunkten pro Jahr im Durchschnitt, dass sich dieser Trendfall fortsetzt. Und er hat sich also bislang über das 20. Jahrhundert zum Beispiel eben nicht abgeschwächt. Und natürlich, es ist intuitiv, natürlich würde jeder sagen, also minus 5%, warum sollte jemals jemand einer Regierung Geld dafür zahlen, dass er ihnen Geld leihen darf? Also es ist ja natürlich. Aber ich meine, wenn Leute ehrlich sind, dann wären viele Leute wahrscheinlich auch davon überrascht, dass, ich meine, Sparkassen und Volksbanken verlangen heutzutage Negativzinsen und wir haben keinen dramatischen Abzug von Depositen zum Beispiel, also von Sparkapital. Bislang gibt es also eine genügende Menge an Menschen, die also mit minus 2% oder so ungefähr noch leben können. Und insofern ist meine Intuition, dass es ermutigt, wahrscheinlich bestimmte Teile der Wirtschaft das noch weiter auszutesten, wie weit man eben gehen kann.
Und daran ändert jetzt auch nicht so eine Inflationsdiskussion, die wir gerade erleben, nichts. Weil ich meine, sie sitzen in den USA, da ist die Inflationsrate auch jetzt deutlich hochgegangen, in Europa auch, in den USA noch mehr. Und da sagen sie, nö, das ist so ein Blip. Weil die hatten ja am Anfang gemeint, naja, das war nach der großen Pest, da war es ein bisschen turbulent. Jetzt haben wir natürlich, war Corona nicht wie die Pest, aber man weiß ja aus anderen Studien zum Beispiel, dass nach solchen Pandemien tendenziell Löhne mehr steigen, dass auch tendenziell die Inflationsrate hochgeht. Also ist das noch so eine Situation, wo Sie sagen, würde passen in das historische Muster von solchen kurzzeitigen Gegenreaktionen, oder sagen Sie, dazu reicht es nicht aus?
Es gibt einen Ökonom an der UC Davis, Alan Taylor, der hat meine Daten benutzt, um eben sich systematisch Pandemien anzuschauen seit dem Schwarzen Tod und den Effekt auf die natürliche Zinsrate dieser Pandemien. Und er kommt zu dem Schluss, dass also Pandemien eher den Zinssatz gesenkt haben, historisch gesehen, und Inflationsrate gesenkt worden ist. Jetzt ist natürlich der derzeitige Covid-Schock insofern nicht vergleichbar mit dem Schwarzen Tod, als dass der Human Capital Loss, also die wirkliche Arbeitswelt davon natürlich nicht so betroffen ist wie beim Schwarzen Tod, wo wir um Todesraten von 50% oder so reden. Ja. Insofern, der Effekt auf die Löhne ist wirklich nicht vergleichbar aus meiner Sicht mit vorigen Pandemien, die also viel stärker wirklich die Arbeitskraft ausgelöscht hat. Ja. Und ebenso, die Inflationsrate betrifft ja nicht nur Staatsanleihen, sondern sie wollen natürlich für alle Asset-Klassen, wollen sie einen Ausgleich dafür haben, dass die Inflationsrate steigt. Ja. Also der Privatsektor hat ja auch substanziell Schulden aufgenommen, wenn man sich die Entwicklung anschaut. Und wenn Sie ein Kreditgeber an den Privatsektor sind und diese Inflationsentwicklung sehen, dann wollen Sie natürlich genauso einen Ausgleich haben. Also es ist ja nicht nur selektiv jetzt die Staaten, die dadurch betroffen sind, sondern es zieht sich durch alle Assetklassen durch. Ich bin vorsichtig, jetzt langfristig auf die Inflationsrate zu spekulieren. Meine Meinung ist nach wie vor, dass diese strukturellen langfristigen Trends, die wir sehen und die eben, wie gesagt, auf Kapitalakkumulation zurückzuführen sind, in meiner Meinung nach, dass die sich jetzt radikal umkehren durch den fiskalischen Stimulus, den wir jetzt gesehen haben mit Covid und durch die monetären Balance Sheet Expansions, die wir eben auch in kaum je gemessenem Maße jetzt sehen. Das hatten wir alles schon vorher. Wenn man sich den Zweiten Weltkrieg anschaut, wenn man sich vergangene Schocks anschaut, dann gab es vergleichbare Reaktionen. Sowohl die Zinssätze als auch die Inflationsraten wurden aber dadurch nicht strukturell radikal umgekehrt. Insofern, die Diskussion ist verständlich, ist natürlich, dass jetzt sehr viele Leute einen großen Trendbreak erwarten. Wenn man aber langfristig investiert, wenn man sich jetzt an weiter für die Rente spart über Jahrzehnte, dann ist es meiner Meinung nach verfrüht, von einem großen Turnaround jetzt auszugehen.
Das heißt ja im Prinzip, wenn ich jetzt mal auf den Kollegen nach Frankreich blicke, zu Piketty. Ich meine, Piketty hat ja bemängelt und beschreibt, wie ich immer meine, als Symptom den Anstieg der Vermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und ich würde natürlich sagen, Symptom deshalb, weil die Schulden sind auch entsprechend gestiegen. Meine Hörer wissen, dass Leverage und so weiter, Leverage natürlich umso attraktiver, desto billiger der Zins ist. Und wenn ich jetzt mal sage, Vermögen ist nicht gleich Kapital, aber es hängt ein bisschen miteinander zusammen, dann sagen Sie doch eigentlich, wir sind in einer Welt, wo wir dauerhaft tiefe Zinsen haben, wo wir dauerhaft hohe Vermögenspreise haben, weil die Vermögenspreise natürlich den tiefen Zins widerspiegeln. Und Sie sagen, das ist nicht ungewöhnlich, das ist eigentlich eine Normalität. Wir sollen uns keine Sorgen darüber machen. Wir sollten statt zu sagen, oh, wir haben da ein Problem, sollten wir eigentlich sagen, das ist so. Und dann natürlich zur Frage kommen, was heißt das denn dann? Ja, also wenn Sie jetzt dieser Zusammenfassung von mir so weit folgen, ist doch die Frage, haben die Politiker recht, die jetzt sagen, wir können deutlich höhere Staatsschulden machen? Einfach deshalb, weil wir strukturell in einem Tiefzinsumfeld sind und wir quasi, wenn wir früher bei 60% mit 5% Zins schon Probleme haben, können wir heute natürlich bei 0,5% könnten wir ja auch 600% haben.
Ja, das ist eine sehr interessante Diskussion. Und zunächst würde ich sagen, also Piketty's, das ist ja diese Catchphrase ist ja im Moment dieses R minus G, also die Differenz zwischen der Zinsrate und der Wachstumsrate. Also Piketty's R, das ist ja etwas unterschiedlich, das ist ja der Return on Wealth. Zum einen würde ich entgegnen, dass R minus G, also die Differenz zwischen dem Realzinssatz und der Wachstumsrate, das zeige ich oder versuche ich in meinem Paper auch zu zeigen, den kann man auch auf meiner Datenbasis eben rekonstruieren, weil Leute wie Angus Madison eben diese Growth Rates, die Wachstumsraten, auch über Jahrhunderte sehr robust schon beschrieben haben. Man kann also die Differenz zwischen dem Realzinssatz und der Wachstumsrate relativ genau heutzutage bestimmen und auch über Jahrhunderte wirklich zurückverfolgen. So, es stellt sich heraus, R minus G fällt also auch säkular. Und wir haben es ja eingangs...
Das heißt, also heute ist es für die Reichen eigentlich schwerer, reich zu werden als früher.
Genau. Also man macht es ja oft an der Top 10% Share of Wealth zum Beispiel fest. Das ist so eine beliebte Methode, diese Ungleichheit zu messen. Und auch da haben wir zum Beispiel, es gibt einen hervorragenden Wirtschaftshistoriker an der Bocconi-Universität, der also für Italien diesen Top 10% Share of Wealth seit der Renaissance bestimmt hat. So, und jetzt kann man diese Vermögensungleichheit eben genau vergleichen mit dem Realzinssatz und stellt eben auch fest, bei allen natürlich Ungenauigkeiten, die sich ergeben, wenn man 14. Jahrhundert Datensätze vergleicht mit 21. Jahrhundert Datensätze, das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass es da natürlich Unsauberkeiten auf ganz natürliche Weise gibt. Trotzdem stellt es sich eben heraus, also wir reden von fundamental anderen Ungleichheiten, wenn man jetzt die frühe Neuzeit sich anschaut. Ja? Also da waren die Volkswirtschaften, da haben die oberen 10% 80-90% des gesamten Vermögens gehalten. Heutzutage reden wir von um die 60% ja, in entwickelten Volkswirtschaften. Also es waren deutlich ungleich verteiltere Vermögen als heutzutage. Insofern ist es genau das entgegengesetzte Narrativ von Professor Piketty. Westliche Volkswirtschaften im Gegenteil sind eher immer gleicher, egalitärer geworden über die Jahrhunderte. Und es ist ja auch intuitiv, wenn man sich Entwicklung der Demokratien, der Partizipation, Frauenwahlrecht und diese ganzen Sachen. Also es ist immer größere Schichten der Gesellschaft und der Wirtschaft partizipieren aktiv und können ihre Leistung auch aktiv einbringen und werden dafür bezahlt und können Vermögen aufbauen. Ja, also es ist fundamental, wenn sich heute diese Leute, die eben für Umverteilung plädieren, wenn die sich die Gesellschaften im 14. oder 15. Jahrhundert angucken würden, ich glaube, dann würden sie zu sehr anderen Schlüssen kommen, was die heutige Verfassung, ich glaube, dann wären sie sehr zufrieden mit der Verteilung der Vermögen, die wir heutzutage sehen. Auch wenn ich nicht behaupten würde, dass es sich nicht leicht verbessern kann in verschiedenen Aspekten. Ja. Also das war das Piketty-Argument. Jetzt wollte ich noch eine Sache kurz. Die andere Version dieses A-G ist Debt Sustainability. Also es ist wirklich nicht mehr Return on Wealth, also die Vermögensreturn, sondern wir schauen uns den Realzinssatz über die Wachstumsrate an. Und da gibt es seit 2-3 Jahren die große Diskussion, wenn doch die Wachstumsrate über dem Realzinssatz ist, sagen einige einflussreiche Akademiker, dann kann man doch einfach unbegrenzt Schulden aufnehmen, weil die Wachstumsrate zieht uns raus und auf natürliche Weise können wir die Schulden wieder abbauen über die Jahre, gerade langfristige Schulden, wir wachsen einfach aus dem Schuldenberg raus. Ich halte das für gefährlich, so zu argumentieren, und ich glaube auch, dass in vielen derzeitigen Regierungen und Volkswirtschaften die zugrunde liegende Argumentation entweder bewusst fehlinterpretiert wird oder nicht verstanden wird, weil natürlich der große Catch bei dieser ganzen Argumentation ist, dass natürlich die Wachstumsrate mindestens mal konstant bleiben muss, wenn nicht sich sogar erhöhen muss. Das heißt, diese ganzen extra Schulden, die man da aufnimmt, die müssen auch dazu verwendet werden, dass man die Growth Rate, die Wachstumsrate mindestens mal stabil hält. Idealerweise will man, und idealerweise will man sie erhöhen mit diesem ganzen Schuldenberg, den man aufnimmt. Und insofern kommt es ganz entscheidend darauf an, wie diese neuen Schulden durch Regierungen eigentlich verwendet werden. Ob sie wirklich in produktive und wachstumsgenerierende Maßnahmen verwendet werden und eben nicht in den reinen Ausbau der Sozialstaaten oder in eine reine Umverteilungsökonomie investiert werden. Denn solche Projekte, historisch gesehen, haben nie auch nur ansatzweise die strukturelle Wachstumsrate positiv beeinflusst. Und insofern glaube ich, dass da wirklich die Gefahr besteht, wir hatten einen der größten Fiskalausweitungen im letzten Jahr in Friedenszeiten seit mehreren Jahrhunderten, ja, wenn man jetzt die Weltkriege rausnimmt, das war massiv. Und ich sehe die große Gefahr, dass eben diese ganzen extra Schuldenberge gerade eben nicht in produktive, wachstumsstimulierende Projekte investiert werden. Und dann ist wirklich die große Gefahr, dass sich dieses R-G-Differential, dass sich das eben sehr schnell auch umkehren kann, wenn eben die Wachstumsrate einfach nicht aus dem Keller kommt. Und wir können es ja schon sehen, seit 2008 haben wir schon ungewöhnlich hohe Fiskalinterventionen, große, große Stimuli, Lohnfortzahlung und was es nicht alles gegeben hat. Und die Wachstumsrate ist leider sehr, sehr enttäuschend verlaufen in den letzten 10, 15 Jahren. Und da sehe ich die große Gefahr, dass wir uns da auf einen ziemlich gefährlichen Pfad begeben und eben nicht aus den Schulden ganz natürlich rauswachsen. Und dass es eben so nach Füllhornpolitik oder nach Gießkannenprinzip jetzt einfach als willkommene Ausrede genutzt wird, um einfach massiv die Schulden zu erhöhen. Ich glaube, das ist die ganz falsche Interpretation hier.
Also obwohl Sie ja eigentlich, meinen Zuhörern und einige Politiker hören ja zu, obwohl Sie denen ja eigentlich sagen, liebe Freunde, alles spricht dafür, Geld bleibt auf Dauer billig, sagen Sie, pass auf mit den Schulden, weil die Tatsache, dass Geld billig ist, macht vielleicht den jetzigen Schuldenberg tragbar, aber es ist nicht der Blankoscheck, um jetzt richtig viele weitere Schulden zu machen, vor allem dann nicht, wenn sie nicht wirklich dazu dienen und nicht wirklich so wirken, dass das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft wächst. Das ist Ihre Aussage.
Genau, denn man muss sich ja überlegen, warum war denn eigentlich über Jahrhunderte R-G positiv und eben nicht negativ? Und aus den letzten Minuten ergibt sich ja, Eine der ganz zentralen Gründe ist, dass eben Kapital nicht produktiv verwandt worden ist im 14. oder 15. oder 16. Jahrhundert, dass es eben in Projekte geflossen ist, die eben überhaupt keinen nachhaltigen Wachstumsimpuls gesetzt haben und dass eben dadurch die strukturelle Wachstumsrate dadurch überhaupt nicht beeinflusst worden ist und dass eben dadurch strukturell dieses A minus G permanent positiv geblieben ist. Und ja, wenn man da nicht aufpasst, kommen wir eben wieder in so eine Situation, wo diese ganzen Staatsausgaben eben in unproduktive Projekte fließen. Wir hatten das jahrhundertelang. Ein Großteil der Staatsausgaben historisch gesehen ist ja in Kriege verwandt worden. Also vor der Zeit der Sozialstaaten fast ausschließlich war Government Expenditure war gleich Military Spending sozusagen. Ja? Und das war unproduktives Kapital letztendlich. Ja? Das sehe ich als die große Gefahr. Es gibt mit Sicherheit Ökonomen, die es jetzt genau runtergebrochen haben, wofür diese ganzen Pandemieprogramme letztendlich wirklich ausgegeben werden, wie viel davon wirklich letztendlich für zweckentfremdete Bestimmungen verwandt werden und wie viel wirklich in kapitalintensive beispielsweise. Also ein wichtiger Faktor, der, glaube ich, nicht genug beachtet wird, ist, dass selbst Olivier Blanchard und diese Leute, die also wirklich so interpretiert werden, dass sie also für höhere Staatsausgaben werben, würden sagen, das ist wahr, wenn man an Infrastrukturprojekte denkt, zum Beispiel. Ja? Nicht, wenn man an Sozialausgaben denkt, hauptsächlich. Ja? Und deswegen sehe ich die Gefahr, wenn dieses Geld hauptsächlich in unproduktive Zwecke fließt, dass wir da eine ungute Dynamik entwickeln.
Herr Dr. Schmelzing, es hat mich total gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Ich grüße herzlich in die USA. Sie sind ein weiterer Deutscher, der in den USA ist. Ich wünsche Ihnen dort viel Erfolg und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft, wenn Sie wieder mal neue Sachen veröffentlichen, wieder darüber plaudern könnten. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung. War eine Freude.
Ich fand es ein faszinierendes Gespräch mit Paul Schmelzing. Er weiß natürlich auch nicht, wie die Zinsen sich weiterentwickeln, denn wer kann schon hell sehen? Aber sein letzter Punkt, wonach die Mittelverwendung eine entscheidende Rolle spielt, leuchtet mir sehr, sehr ein. Daraus abgeleitet könnte man natürlich sagen, wenig spricht dafür, dass wir zurzeit die Mittel gut verwenden. Das heißt, wenig spricht dafür, dass die Welt die Schulden einer sinnhaften Verwendung zuführt. Vielmehr stehen Spekulationen und der Kauf von Vermögenswerten im Vordergrund. Und das spricht meines Erachtens eher für das Szenario, dass wir eine Gegenreaktion erleben und die Zinsen nicht ewig weiter in den negativen Bereich rutschen. Fassen wir zusammen. Wir haben zwei mögliche Szenarien. Szenario 1, die Zinsen bleiben tief, sinken weiter und ermöglichen so dauerhaft hohe Vermögenspreise und hohe Verschuldung. Szenario 2, ein externer Schock führt zu einer Trendwende und diese Trendwende können wir uns angesichts der hohen Verschuldung in der Welt nicht leisten. Die Folgen wären verheerend. Persönlich tue ich mich schwer damit, langjährige Trends, auch wenn sie mehrere Jahrhunderte gedauert haben, einfach so fortzuschreiben. Es könnte sein, dass wir vor einem Zeitenwechsel stehen und das wäre sehr turbulent. Wie wir gelernt haben im Gespräch mit Paul Schmelzing, wissen wir es nicht, aber ich glaube auch er war vorsichtig mit der Vorhersage, dass die Zinsen weiter sinken werden. Ich hoffe sehr, dieser Podcast hat Ihnen gefallen. Mir persönlich hat er sehr viel Freude gemacht bei der Vorbereitung. Ich fand das Gespräch mit Paul Schmelzing wirklich ein tolles Gespräch. Ein beeindruckender junger Ökonom. Ich habe eine Menge gelernt und vor allem finde ich es faszinierend, was man alles analysieren kann und was für Daten man herausfinden kann. In der kommenden Woche geht es wirtschaftlich weiter, denn, so nichts dazwischen kommt, beschäftigen wir uns nochmals mit dem Thema des Wachstumszwangs. Muss die Wirtschaft wachsen oder muss sie nicht wachsen? Dazu auch wieder ein sehr interessanter Gesprächspartner. Bleibt mir Ihnen fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Sie am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious 2.0